Gegenstand Ihrer Schulbildung, sich mit der Epoche Aufklärung zu beschäftigen? Oder nicht? Nein? Doch? Ah. Kant. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines Dritten zu bedienen. Es ist so bequem, unmündig zu sein, sagt er dann. Es ist so bequem, wenn ich einen Arzt habe, der mir sagt, wie ich Diät halten soll, einen Pfarrer, der mir sagt, woran ich glauben soll, einen Lehrer, der mir sagt, oder Professor, was ich wissen soll und so weiter und so fort. Und in diesem Text, den hätte ich in der Tat mit Ihnen gerne letzte Woche angeschaut, gibt Kant den Wahlspruch, so nennt er das, den Wahlspruch der Aufklärung bekannt. Er sagt, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Ich will inhaltlich heute nicht in die Details gehen. Ich will Ihnen nur vielleicht erklären, warum ich dieses Thema gewählt habe. Ich hatte vor gut 20 Jahren das Vergnügen, in New York einen interessanten Menschen zu interviewen, nämlich Neil Postman. Neil Postman ist bekannt geworden mit ein paar Büchern, die zu der Zeit, als sie erschienen sind, immer kritisiert wurden als übertrieben. Zum Beispiel hat er ein Buch geschrieben, das heißt »Wir amüsieren uns zu Tode«. Und da wurde er kritisiert, das sei ja alles wohl ein bisschen übertrieben, er male da schwarz. Das war übrigens vor Internet, ne, da kritisiert er die elektronischen Medien, insbesondere das Fernsehen. Und er sagt, wir setzen im Grunde nur noch auf Unterhaltung und verblöden allmählich. Das ist jetzt sehr kurz gefasst. Er wurde dafür sehr hart kritisiert. Wenn man das Buch heute liest, dann fragt man sich so manches Mal, warum ist er eigentlich kritisiert worden? Er hat doch untertrieben. Es ist doch alles viel dicker gekommen, als er es schwarz gemalt hat. Anderes Buch heißt Das Verschwinden der Kindheit, auch eine ganz lohnende Lektüre. Und meines Wissens das letzte Buch von Neil Postman, das heißt auf Deutsch Die zweite Aufklärung. Und da, warum das diese Knacksgeräusche macht, weiß ich nicht. Ich werde versuchen, es herauszufinden und bitten, dass man das abstellt. Vielleicht überhören Sie es einfach, was jetzt nicht mehr klappt. In diesem Buch Die zweite Aufklärung sagt Neil Postman im Kern, wir würden das Erbe der Aufklärung verschleudern. Wir würden die Errungenschaften der Aufklärung, dass wir mündig sein können, dass wir uns selbst aufklären können, dass wir selber denken können, dass wir uns unsere eigene Meinung bilden können, die würden wir zunehmend aufgeben, an die Medien delegieren, wir würden nicht mehr selbst nachdenken, sondern sozusagen nachdenken lassen, das Denken als Konsum betreiben und nicht mehr als eigenständige Leistung. Ich bin mir offen gestanden nicht so ganz sicher, wie ich Neil Postman widerlegen könnte. Das fällt mir schwer. Ich glaube, an seinen Thesen ist durchaus was dran. Und dieser Eindruck, der hat mich dazu motiviert, diese Reihe sich befassen zu lassen mit dem Thema Aufklärung. Vielleicht kommen wir in dem Semester ja dahinter, ob das denn so ist, ob der Neil Postman recht hat mit seiner skeptischen Einstellung, ob wir wirklich die Errungenschaften der Aufklärung aufgeben und was das denn für Aspekte heute vielleicht hat, ein mündiger Bürger zu sein, ein aufgeklärter Mensch. Um solche Fragen soll es in dem Semester gehen. Wenn Sie das Programm vor Augen haben, haben Sie womöglich festgestellt, das ist ein sehr bunter Potpourri an ganz unterschiedlichen Ansätzen, spielt auch zum Teil mit dem Begriff der Aufklärung, nimmt es nicht nur in dieser, sagen wir mal, als Epochenbegriff, sondern auch wörtlich. Sie werden es mit Krimi-Autoren zum Beispiel auch zu tun bekommen in dem Semester, die natürlich mit dem Wort Aufklärung ein bisschen anders umgehen als in diesem Sinne, aber womöglich sehr wohl dann doch wieder damit zu tun haben. Ich will es mal damit dabei belassen. Da wir das letzte Woche nicht geklärt haben und ich das gerne nur einmal klären möchte, gibt es seitens der Studenten, die hier einen Leistungsnachweis erwerben möchten, irgendwelche Unklarheiten, was sie tun müssen, dürfen, wollen und so weiter? Falls ja, lesen Sie einfach die Broschüre, die auf den Internetseiten steht unter Studium Generale. Da ist eigentlich genau geklärt, was Sie machen müssen formal. Sollte es darüber hinaus dann irgendwas geben, was Sie sich nicht erschließen können, dann wenden Sie sich irgendwann nach so einer Veranstaltung mal vertrauensvoll an mich. Bitte schreiben Sie mir keine E-Mails. Lassen Sie es uns direkt klären, das geht schneller und einfacher. Nun gut, also heute kriegen wir einen Aufklärer präsentiert, den Herrn Knigge. Und das tut der Herr Utz. Herr Utz lehrt an der Hochschule Mannheim, er ist von Haus aus Soziologe, richtig? Und ja, war schon öfter hier, seine früheren Vorträge können Sie übrigens wie die meisten der, ich weiß nicht, wie viele Vortragsreihen wir jetzt schon hatten, im Internet nachhören. Die Adresse steht auf diesen Karten hier. Vielleicht haben Sie ja Lust, sich das eine oder andere mal im Nachgang zu Gemüte zu führen. Viel Vergnügen mit dem Vortrag von Herrn Utz. Dankeschön. Ist an.
Ja, nur kurz vorweg und dann kurz loslegen, dann schalte ich mich hier ein. Ne? Ich habe meine E-Mail-Adresse angeschrieben für diejenigen, die an dem Vortrag interessiert sind, um eine E-Mail zu schreiben, zu schicken, die dann den Vortrag zu. Ich wollte, dass Sie, falls Sie an Sicherheit nicht verständlich schreiben können, die ich Ihnen das vortragen werde, auch noch etwas, wo Sie das alles nachlesen. Ja, dann habe ich Ihnen wieder was aufgeschrieben, Herr Schorn. Also der Knigge war das Forum, der gestorben ist. Der Titel von dieses bisschen ist. So, mit oder ohne Licht?
Jetzt bin ich zu hören. Verstärkt durch die Technik und also der Knigge, die persönlichen Daten, dann den Titel des Werkes, worüber wir heute Abend was hören werden, dann so den Hauptsatz, den Kernsatz dieses Buches, von dem er dann ausgeht und seine Lehre entfaltet. Dann habe ich Ihnen hier noch aufgeschrieben ein paar einfach nur ein paar Stichworte zu zwei anderen Aspekten des Vortrags. Das eine, man kann nicht dran vorbeigehen, betrifft Immanuel Kant. Was ist Aufklärung? Darum wird es in dem ersten Teil gehen, damit werde ich anfangen. Geht es um die sittliche Gesinnung oder um den Ethos der Vernunftaufklärung anhand dieser Schrift. Und dann habe ich noch etwas angeschrieben, einen Autor, ein Philosoph, Ernst Cassirer heißt der. Der hat ein sehr gutes, wie ich finde, Buch geschrieben über die Aufklärung, Philosophie der Aufklärung. Und da wird sich der zweite Abschnitt beschäftigen mit. Also Sie kriegen sozusagen einen Vorlauf von mir über Aufklärung und Aufklärungsphilosophie anhand dieser beiden Autoren. Und dann werden wir in den Knigge einsteigen und den Knigge als Aufklärer dann hier vorführen. Ja, also das hat diesen Aufbau, weil das immer so funktioniert. Ich bekomme eine E-Mail von Herrn Friedrich irgendwann gegen Ende des Semesters. Und dann steht da irgendwie so ein Titel drin, wie jetzt, wie mündig wollen wir sein? Und dann überlege ich mir kurz, was könnte ich dazu machen? Und da fiel mir der Knigge ein, so geht es, nicht? Und dann überlege ich mir noch, nachdem ich mir einen Kaffee geholt habe, und mich berauscht habe an dem Koffein, dann überlege ich mir einen Titel und dann, ja, das war's. Manchmal keine Gedanken mehr drüber und deswegen auch so etwas diese beiden Kapitel vorneweg über die Aufklärung, weil ich mir selber erstmal einen Reim drauf machen muss, was das ist, bevor ich dann zu dem Herrn Knicke, den ich schon etwas besser kannte, dann einsteigen kann. So funktioniert es immer, ist sehr anregend, immer mit dem Risiko verbunden, weil es das erste Mal ist und das ist auch der Grund, weshalb ich einen Vortrag mache, den ich Ihnen noch im klassischen Sinne vortragen werde. Okay, gut, also soweit vorneweg. Fange ich mit dem Kant an, also mit dem Motto dieser Ringvorlesung, wie mündig wollen wir sein? Und damit ist ein Schlüsselbegriff zitiert, der dem vielleicht prominentesten Text der Aufklärungsepoche entnommen ist. Sein Titel lautete, was ist Aufklärung? Sein Verfasser Immanuel Kant. Die Antwort des Königsberger Philosophen auf die Frage der Berlinischen Monatsschrift erschien 1784 in ihrer Dezemberausgabe und wurde inzwischen so oft zitiert, dass wir nicht umhin kommen, sie klassisch zu nennen. Und weil klassische Texte einen Zitierreflex auslösen, kann auch ich nicht anders als Sie, geschätzte Zuhörer, mit Kants Antwort versuchen zu erleuchten. Und ich denke, obwohl ich erst der zweite Referent bin, nicht? Ich wusste ja nicht, dass Sie ausgefallen sind, aber Sie haben ja doch schon, wie Sie es für so einen richtigen Philosophen gehört, nicht? Aus der Erinnerung, aus dem Gedächtnis, denn Kant referiert. Also werde ich nicht der Erste gewesen sein, dachte ich, und auch nicht der Letzte in dieser Ringvorlesung, der kurz die Hauptgedanken dieses Textdenkmals in Erinnerung ruft. Und in seiner ursprünglichen Fassung lautet diese zum Zitieren so stimulierende Stelle folgendermaßen, ich lese sie Ihnen also nochmal vor, wir haben sie ja schon gehört: Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Nicht der erste Satz. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht aus Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Das ist sozusagen das vollständige klassische Zitat mit diesem Zitierreflex. Kant fasst Aufklärung also als ein ganz bestimmtes Denkverhalten auf, das einer ganz besonderen Motivation bedarf. Dieses kognitive Verhalten, wie wir heute sagen würden, ist prinzipiell jedem Menschen mit einer gewissen Minimalausstattung an Verstandes- und Urteilskraft möglich. Mündig nennt Kant ein kognitives Verhalten dann, wenn der Denkende sich mit Hilfe eigener Gedanken über einen Sachverhalt ein eigenes Urteil bildet. Und da laut Kant prinzipiell alle verständigen Menschen mündig denken könnten, kann es nur ein Verschulden des besonderen einzelnen Menschen selbst sein, wenn dieser sein Vermögen zum Selbstdenken ungenutzt lässt. Individuelle Faulheit und Feigheit, so führt Kant in seinem Text weiter aus, verschulden diese Unmündigkeit. Mut und Fleiß hingegen motivieren Mündigkeit. Faul und feige sind die Fremddenker, könnte man sagen, mutig und fleißig die Selbstdenker. So schließt denn die klassische Stelle mit einem rhetorischen Format, mit der der Königsberger Philosoph so glücklich und unüberbietbar nachhaltig, also unsterblich zu formulieren wusste, sie schließt mit dem aufklärerischen Imperativ. Der aufklärerische Imperativ bezieht sich nicht auf die menschliche Moral wie der kategorische Imperativ, sondern auf den menschlichen Verstandesgebrauch. Dieser aufklärerische Imperativ ist nun mindestens genauso bekannt wie der moralische Imperativ, nur dass er nie so genannt wird. Ich zitiere ihn nochmal: Sapere aude, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, ist also der Wahlspruch der Aufklärung. Weshalb, so können wir fragen, benötigt die aufklärerische Mündigkeit überhaupt diesen Mut und diesen Fleiß? Antwort: weil selber denken, selber irren uns selber Lernen voraussetzt. Und das benötigt Mut und Fleiß. Den Mut zum Irrtum und den Fleiß zum Lernen. Mut braucht es für die, die in eigener Regie, auf eigene Rechnung, aus eigenen Einfällen und Gedanken heraus sich ihre Urteile selber ausdenken, weil sie leichter an sich zweifeln können und mit Scham kämpfen müssen, falls sie mit ihren eigenen Meinungen alleine dastehen. Und Mut braucht es, um sich den Risiken des Irrens auszusetzen und sich gegebenenfalls den Irrtum auch einzugestehen, der nur mein eigener sein kann. Diese irrtumsbedingten Selbstzweifel und Selbstkritiken ersparen sich die, die andere für sich denken lassen. Fleiß braucht es für die Anstrengung, die erkannten Irrtümer durch Selbstdenken zu überwinden und durch besseres Wissen zu ersetzen. Von dieser Mühe, gegen sich selbst anzudenken und die eigenen Taten und Gedanken zu überdenken, entlasten sich die Fremddenker, diese Trittbrettfahrer des Denkens, die andere für sich denken lassen. Keine Einsicht in den Irrtum ohne Mut, kein Ausgang aus dem Irrtum ohne Fleiß und kein Lerneffekt ohne eines von beiden. Kant fasst diese Argumentation in einem Bild zusammen. Mit dem Selbstdenken ist es wie mit dem Selbstlaufen. Menschen lernen laufen nur durch die Erfahrung eigenen Strauchelns und Fallens. Da müssen alle durch. Wer sich immer von anderen tragen lässt, wird nicht laufen lernen. Ohne Mut zum Hinfallen und ohne Fleiß zum Wiederaufstehen und erneutem Versuchen verkoppeln sich nicht die Synapsen, die uns auf unseren eigenen Füßen zu stehen und mit unseren eigenen Beinen zu laufen befähigen. Soweit der Kant in seinen Grundgedanken zunächst. Und ich komme zu dem zweiten Punkt, zu Cassirer und, wie er das nennt, zu der Denkform der Aufklärung. Was zeichnet dieses Denken eigentlich aus? Denn das kurze Referat zu Kant hat uns mit der sittlichen Gesinnung der Aufklärung bekannt gemacht, dass dieses Ethos benötigt. Aber was ist jetzt das charakteristisch aufklärerisch an diesem Denken? Zur Beantwortung dieser Frage muss ich ein wenig ausholen und Ihnen noch etwas mehr über den Geist der Aufklärung zu sagen, bevor ich dann auf den Knigge einsteige. Die Aufklärungsphilosophie erreicht ihren Zenit im 18. Jahrhundert. Ganz Europa gerät in ihren Sog, als dessen lebendigstes Zentrum das Paris der Enzyklopädisten gelten kann. Die Enzyklopädie, dieses Werk des Denis Diderot und seiner Mitarbeiter, zu denen Voltaire ebenso zählte wie Rousseau oder D'Alembert, ist gewiss das beispielhafteste Unternehmen, in dem sich der Geist der Aufklärung am deutlichsten manifestiert. Die Enzyklopädie möchte ein Buch sein, Zitat, das man bei allen Fragen zu Rate ziehen könnte und das zur Anleitung derer, die sich stark genug fühlen, bei der Belehrung der anderen mitzuarbeiten, ebenso dienlich wäre wie zur Aufklärung derer, die sich nur selber belehren wollen. Die Aufklärung, das wird hier deutlich, ist ein universelles Bildungsprojekt, genauer ein universelles Belehrungsprojekt. Die Aufklärer wollen belehren, und zwar nicht nur die Leser, die sich selbst belehren, sondern die Aufklärung will auch, dass die durch sie belehrten Leser andere belehren, und zwar über alle Fragen, die man stellen könnte. Aus der Aufklärung soll eine Aufklärungsbewegung werden. Das Belehrungsprojekt ist ein Bewegungsprojekt. Und die Aufklärung zielt auf universelle Belehrung. Das heißt, nichts ist den mündigen Selbstdenkern zu gering, als dass es nicht zum Gegenstand von Fremd- und Selbstbelehrung taugen könnte. So behandeln die Enzyklopädisten unter ihren Stichworten alles, was menschlich und unmenschlich ist, von der Menschlichkeit bis zum Menschenhandel, vom Aberglauben bis zum Atheismus, vom Sauerkraut bis zum Strumpf. Der zentrale Begriff, der das aufklärerische Belehrungsprojekt zusammenhält und ihm in der Welt der Philosophie eine Identität gibt und ihn legitimiert, ist der Begriff der Vernunft. Die aufklärerische Vernunft ist der mündige Gebrauch des Verstandes, um sich selbst und jeden anderen über alles zu belehren. Jetzt stellt sich die Frage, wodurch zeichnet sich dieser Vernunftgebrauch außer durch sein Ethos des Mutes und des Fleißes noch aus, damit Aufklärung Belehrung erzielen kann? Was ist das Besondere der durch Aufklärung belehrenden Vernunft oder wie geht aufklärerische Belehrung? Da ist erstens die Annahme, dass es die eine allgemeingültige Vernunft gibt, die aus vernünftigen Einsichten besteht, die überall auf der Erde gelten sollen. Zitat Cassirer: Die Vernunft ist dieselbe für alle denkenden Menschen, für alle Nationen, alle Epochen, alle Kulturen. Aus dem Wechsel der religiösen Glaubenssätze, der sittlichen Grundsätze und Überzeugungen, der theoretischen Meinungen und Urteile lässt sich ein fester und bleibender Bestand herauslösen, der in sich selbst beharrt, der in dieser Identität und Beharrlichkeit das eigentliche Wesen der Vernunft zum Ausdruck bringt. Die Annahme der Allgemeingültigkeit der einen Vernunft bedeutet nun nicht, dass die Aufklärung von einem allumfassenden System allgemeiner Grundbegriffe und Lehrsätze ausgeht, in denen die Welt harmonisch geordnet scheint und aus dem sich die besondere Welt in ihrer Vielfalt auch vernünftig ableiten lässt. Das ist ein Gedanke des Systemdenkens des 17. Jahrhunderts und den lehnt die Aufklärung der Enzyklopädie ab. Vielmehr beschreitet die Aufklärung den umgekehrten Weg. Sie geht nicht von einer universellen Vernunftordnung aus, die der Welt, wie sie ist, zugrunde liegt, sondern vielmehr von einer Universalität der Vernunftbetrachtung, die die Welt, wie sie in ihrer Komplexität ist, mündig am Maßstab der Vernunft vermessen und betrachten will. Entsprechend geht das aufklärerische Denken von dem aus, was wirklich ist, also vom einzelnen konkreten Phänomen in unserer Erfahrung und nicht von allgemeinen Grundsätzen. In einem zweiten Schritt sucht sie dann nach einem vernünftigen Prinzip, mit dessen Hilfe dieses besondere Phänomen zu verstehen und zu erklären ist. Ausgangspunkt des mündigen Denkens ist deshalb nicht die Definition oder Abstraktion, sondern vielmehr die konkrete Beobachtung und Erfahrung, an die sich der Versuch anschließt, das empirisch Beobachtete mit Hilfe des Verstandes zu erklären. Damit ist auch schon der Erkenntnisbereich markiert, auf den sich aufklärerisches Denken selber beschränkt. Es will nicht mehr in die letzten Geheimnisse der Materie und des Geistes eindringen und das erkennen, was die Welt angeblich im Innersten zusammenhält. Aufklärerisches Denken bewegt sich im Gegensatz hierzu stets innerhalb der Grenzen, die Beobachtung und Erfahrung der Verstandeserkenntnis ziehen, sie überschreitet und, wie gesagt, wird transzendiert sie nicht, sondern bleibt ihnen immanent. Diese Art des Vernunftgebrauchs der Aufklärung, vom konkreten Sachverhalt zum abstrakten Vernunftprinzip zu kommen, folgt dem Ideal der naturwissenschaftlichen Erkenntnis, wie es aus der Renaissance von Galileo entwickelt worden ist. Und von Galilei her lässt sich noch ein weiteres charakteristisches Element im aufklärerischen Denken nachweisen, die Denkform der Analyse. Analytisches Denken zerlegt die durch Beobachtung und Erfahrung gewonnenen Informationen über einen Sachverhalt in einzelne Komponenten. Die aufklärerische Vernunft ist daher eine analytische Vernunft, die nicht eher ruht, Zitat Cassirer, bis sie die Wirklichkeit in ihre einfachsten Bestandteile und bis in die letzten Motive des Glaubens und des Fürwahrhaltens hinein zerlegt hat. Bei der Analyse, also der Zergliederung und Zerlegung der beobachteten Wirklichkeit, bleibt das aufklärerische Denken allerdings nicht stehen. So nutzt sie ihr analytisch gewonnenes Wissen über die Wirklichkeit dazu, aus ihren zergliederten Bestandteilen ein neues Ganzes erst gedanklich, dann wirklich zusammenzusetzen. Das Produkt der aufklärerischen Analyse ist also die vernünftige Synthese, die eine neue Wirklichkeit erst gedanklich darstellt und dann tatsächlich herstellt. Vorhin wurde gesagt, dass die Aufklärung ein Belehrungsprojekt sei und genau an dieser Stelle wird klar, wie eine vollständige Vernunftbelehrung im aufklärerischen Sinne aussieht. Sie will nicht bloß ableiten und beschreiben. Ziel der analytischen und synthetischen Vernunftaufklärung ist es vielmehr, die alte bestehende und unvernünftige Wirklichkeit zu überwinden und durch eine neue, noch zu bauende, vernünftige zu ersetzen. Das kann sie, weil sie die Randbedingungen dafür angeben kann, unter denen das Verhalten von Dingen und Menschen mit einiger Wahrscheinlichkeit vorhergesagt und somit auch gesteuert werden kann. Die aufklärerische Vernunftbelehrung ist insofern ein Wissen zur Macht, das im Namen seiner Mündigkeit die Geltung der Vernunft nicht nur im Denken, sondern auch im Ändern und Gestalten der Welt erweisen will. Diese Charakterisierung der aufklärerischen Denkungsart macht ihre Radikalität vielleicht plausibel, dass sie vor keiner Frage zurückschreckt und auf jede Frage eine Antwort hat, wird ihr alles zum analytischen Problem, für das sie eine synthetische Lösung sucht. Das mündige Denken und das vernünftige Handeln machen vor nichts Halt, weil sie nichts respektieren, was traditionell immer so war, wie es ist, und ihnen nichts heilig ist, was sich auf religiöse Offenbarung beruft. Die Gesellschaft oder der Staat, die Religion oder das Recht, die Erziehung oder die Gesundheit, das alles lässt sich am Maßstab der einen universellen Vernunft zergliedern und wieder zusammensetzen, ob durch Reform und Evolution oder durch Zerstörung und Revolution, bleibt dabei offen. Die Frage stellt sich dann aber natürlich sogleich, woran ist diese Vernunft denn ausgerichtet inhaltlich? An welchen Werten wird sie orientiert, wenn weder religiöse Offenbarung noch überkommene Tradition als Orientierungspunkte vor dem Urteil des Verstandes und der Vernunft bestehen können? Nach welchen Kriterien wird letztlich entschieden, welche Synthese aus den analysierten Elementen eine vernünftige Synthese ist und welche nicht? Ist die Wirklichkeit vernünftig, die die einen zu Herren, die anderen zu Knechten macht, oder die, in der alle gleiche Rechte haben? Ist die Wirklichkeit vernünftig, die sich wirtschaftlich für wenige rentiert, oder die, in der der Reichtum gleich verteilt wird? Ist die Wirklichkeit vernünftig, die effizient funktioniert, oder die, die soziale und ethische Rücksichten nimmt? An diesen Fragen entzündete sich Kritik. Die Kritik des Feudalismus, die Kritik des Kapitalismus, die Kritik des Zweckdenkens oder der instrumentellen Vernunft. Und diese Kritiken provozierten ihrerseits wiederum Kritik. Die Kritik der Gleichheit, die Kritik des Sozialismus, die Kritik der kritischen Kritik. Dies zeigt zumindest eines deutlich, dass es die eine Vernunft nicht gibt. So, das waren jetzt einigermaßen theoretische und abstrakte Ausführungen, wie gesagt, um das Terrain der Aufklärung etwas zu arrondieren. Ich komme jetzt zu Knicke, also zu dem Umgang mit Menschen. Adolf Franz Friedrich Ludwig Freiherr von Knicke, wie er mit seinem kompletten Namen heißt, wurde am 16. Oktober, wie hier steht, 1752 in Bredenbeck, ich habe genau nachgeschaut, 15 Kilometer südwestlich von Hannover geboren, sodass sich sein Geburtstag morgen zum 260. Mal wiederholt. Gestorben ist er am 5. Mai 1796, er wurde also gerade einmal 43 Jahre alt. Knickes Leben spielte sich im erleuchteten Jahrhundert der Aufklärung ab. Er selber verstand sich als Aufklärer und wurde auch von anderen als ein solcher verstanden. Er schrieb Theaterstücke, verschiedene Romane. Einer ist zum Beispiel in der anderen Bibliothek gerade wieder aufgelegt worden. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen, diese andere Bibliothek, so eine bibliophile Reihe. Und eben auch das Buch, das ihn berühmt gemacht hat. Das unter dem Titel Über den Umgang mit Menschen 1788 in Hannover erschienene Werk beginnt mit einer für Aufklärer vielleicht typischen Geste, könnte man sagen, nämlich mit einem Kopfschütteln. Ich zitiere: Wir sehen, sagt der Knicke, die klügsten und verständigsten Menschen im gemeinen Leben Schritte tun, wozu wir nur den Kopf schütteln müssen. Diese klügsten und verständigsten Menschen nämlich werden Opfer des gröbsten Betruges. Sie kommen im Alltag nicht zurecht, weil sie falsche Mittel für richtige Ziele einsetzen. Sie müssen sich von Schwächlingen und Unmündigen an Geist regieren lassen und sie stehen trotz ihrer Bildung und ihrer Kenntnisse hinter hohlen und leeren Köpfen zurück, die sogar Erfolge erzielen, von denen die gebildeten und gehaltvollen Köpfe nicht einmal zu träumen wagen. Kurz schreibt Knigge: Wir werden täglich gewahr, dass die klügsten und gelehrtesten Männer, wenn nicht zuweilen die untüchtigsten, zu allen Weltgeschäften doch wenigstens unglücklich genug sind, durch den Mangel an einer gewissen Gewandtheit zurückgesetzt zu bleiben, und dass die geistreichsten, von der Natur mit allen inneren und äußeren Vorzügen beschenkt, oft am wenigsten zu gefallen, zu glänzen verstehen. Sie hören sofort die Stimme des Aufklärers heraus, der sich kopfschüttelnd, also mit einer Geste der Verneinung gegen die Unvernünftigkeit der Welt wendet. Dass nämlich Leute, die es eigentlich verdient hätten, mündige und vernünftige Leute, von Leuten, die es eigentlich nicht verdient haben, unmündige und unverständige Leute, auf dem gesellschaftlichen Parkett ausgestochen, überflügelt und in den Schatten gestellt werden. Das ist ein unvernünftiger Zustand, der nach vernünftiger Veränderung verlangt und deshalb einer genaueren Analyse und Synthese bedarf. Es ist auch gleich klar, dass dies ein bürgerlicher Standpunkt ist, ein vernunftbürgerlicher gewissermaßen, der gesellschaftliches Ansehen nach Leistung und nicht nach Geburt verteilt sehen will. Und es ist unvernünftig, dass sich aus gesellschaftlichem Verdienst und Leistung eines Menschen an sich nicht gleichsam wie von selbst gesellschaftliches Ansehen und gesellschaftliche Anerkennung eines Menschen für seine Leistungen und Verdienste ergibt. Um diesem wieder vernünftigen Missverhältnis von gesellschaftlicher Stellung zu gesellschaftlichem Ansehen abzuhelfen, schreibt Knigge seine Schrift als aufklärende Belehrung für mündige Bürger, die ihr Kopfnicken, also mit der Geste der Bejahung ihrer Vernünftigkeit, zustimmen können sollen. Dabei sagt Knigge auch sogleich, für welche Leute er nicht schreibt. Hier seine Aufstellung. Er schreibe nicht für Leute, die sich ständig in ihrer Eitelkeit beleidigt fühlen und unaufhörlich eingeräuchert, geschmeichelt und bevorzugt zu werden verlangen. Nicht für den Pedanten unter den Aufklärern, der schlechte Laune kriegt, sobald er nicht als die große Leuchte bewundert wird, an der, Zitat, jeder mit seinem Lämpchen herzuläuft, um es an diesem großen Lichte der Aufklärung anzuzünden. Schließlich schreibt Knigge nicht für weltfremde Stubengelehrte ohne Erziehung und Menschenkenntnis, nicht für Zyniker, die sich zwar äußerlich an Regeln des geselligen Verkehrs halten, aber sie innerlich verachten, und auch nicht für Kraftgenies, die sich an keine Umgangsformen halten, weil sie nur von sich selbst etwas halten. Nein, Knigge schreibt für Leute, die er im Text direkt mit Du anspricht, weil er sie für mündig hält. Für Leute, die männlichen Geschlechts sind, weil er, hierin ganz modern, sich nur kompetent dafür glaubt, als Mann Männer vernünftig belehren zu können. Für Leute, die dem aufstrebenden Bürgertum angehören, nicht dem Adel, weil der Adel in der Regel durch Erziehung bereits die Umgangsformen im Blut hat, die Knigge seinen Lesern durch Belehrung erst noch einflößen möchte. So schreibt Knigge also für den Bürger, der sich seinen Platz in der Gesellschaft durch eigene Kraft erarbeitet, ohne dass er es allerdings verstanden hätte, seinen sozialen Status in gesellschaftliches Prestige ummünzen zu können. Aber hören wir Knigge selbst zu diesem Punkt. Meine Bemerkungen trifft Personen, die wahrlich alle guten Willen und treue Rechtschaffenheit mit mannigfaltigen, recht vorzüglichen Eigenschaften und dem eifrigen Bestreben, in der Welt fortzukommen, eigenes und fremdes Glück zu bauen, verbinden, und die dennoch mit diesem allem verkannt übersehen werden, zu rein gar nichts gelangen. Als Aufklärer bleibt Knigge nicht bei dieser Feststellung stehen, sondern will dieser unvernünftigen Situation abhelfen, indem er ihr durch Analyse auf den Grund geht. Entsprechend stellt er sich und seinen Lesern die Frage, Zitat, woher kommt das? Was ist es, das diesen fehlt und andere haben, die bei dem Mangel wahrer Vorzüge alle Stufen menschlicher, irdischer Glückseligkeit ersteigen? Knigges Antwort, was die Franzosen den Esprit de Conduite nennen, das fehlt jenen, die Kunst des Umgangs mit Menschen. Und genau diese Kunst des Umgangs mit Menschen lässt sich lernen und genau in der Erlernung dieser Kunst will Knigge seine mündigen und vernünftigen und aufgeklärten Leser unterrichten. Knigge umschreibt sein Aufklärungsprogramm so. Er will eine gewisse Geschmeidigkeit, Geselligkeit, Nachgiebigkeit, Duldung, zu rechter Zeit Verleugnung, Gewalt über heftige Leidenschaften, Wachsamkeit über sich selbst und Heiterkeit des immer glücklich gestimmten Gemütslehren. Aber wie schwierig ist es, dieses Ziel zu erreichen? Denn die Gesellschaft ist unvernünftig eingerichtet, wie gesagt, und in ihr klaffen gesellschaftlicher Status und Prestige auseinander, können Verdienste groß und Ansehen klein sein, also unabhängig voneinander variieren, weil in ihr folgendes Gesetz regiert, Zitat Knigge, jeder Mensch gilt in dieser Welt nur so viel, als er sich selbst geltend macht. Damit wären wir also beim Kernsatz oder beim goldenen Spruch angelangt, der nach Knigge für den Umgang mit Menschen maßgeblich ist. Und aus ihm geht hervor, dass nicht das Sein, nein, sondern der Schein, egal ob als Heiligenschein oder Scheinheiligkeit, in der Gesellschaft darüber entscheidet, wie viel Ansehen oder Geltung ein Mensch in ihr genießt, also wie viel Freundlichkeit, Zuvorkommenheit, Dienstbarkeit, Aufmerksamkeit, Zuwendung, Komplimente, Anerkennung, Wertschätzung und Beifall einem von anderen Menschen gezollt wird, nicht für sein Sein, sondern für sein Scheinen. Insofern gilt, und damit ist die Frage im Titel meines Vortrags beantwortet, es gibt kein Sein ohne Schein, jedenfalls in der Gesellschaft, die Knigge vor Augen hatte. Ja, noch mehr, in dieser Gesellschaft kann es einer zu Ansehen bringen, obgleich er nur wenig ist, aber viel scheint. Und einer kann kaum Ansehen genießen, obwohl er viel ist, aber wenig scheint. Und das ist definitiv unvernünftig. Nämlich, dass ein Mensch auf dem gesellschaftlichen Parkett Erfolg hat, weil er Talent hat, scheinen zu können, was er nicht ist, weder was seinen Beruf noch was seine Besitzverhältnisse oder seinen Bildungsstand betrifft. Und dieser unvernünftige Zustand eröffnet den zweifelhaftesten Existenzen große Chancen, sich als jemanden geltend zu machen, ohne wirklich jemand zu sein, durch geschickte Selbstinszenierung, andere für sich einzunehmen und auf diese Weise aus dem bloßen Schein fette Vorteile für ihr Sein ziehen zu können. Das sind alle Angeber und Aufschneider, alle Abenteurer und Hasardeure, alle Unverschämten und Frechen, alle Hochstapler und Betrüger. Was ist angesichts solcher Übermacht des Scheins über das Sein im gesellschaftlichen Verkehr zu raten? Knigge empfiehlt viererlei. Erstmal ein bisschen Sprechbenzin nehmen hier. Können Sie folgen soweit? Ist es okay oder ist es zu schnell? Im Zweifel hier die E-Mail-Adresse. Erstens, verschweige deine Schwachen, zeige nur deine starken Seiten. Dass du arm bist, verschweige. Dass du reich an originellen Einfällen bist, zeige. Dass du krank bist, verschweige. Dass du gut tanzen kannst, zeige. Denn Leiden stößt ab, elegante Bewegung zieht an. Verberge, dass du schlechter Laune bist, denn das verdirbt die gute Laune der anderen, was sie dir nie verzeihen. Der Mensch will lustig sein, nicht traurig oder ärgerlich. Zweitens, Zeige deine starken Seiten nie auf Kosten anderer. Das macht böses Blut und Feinde ohne Not. Zeige deine Stärke aber auch nie auf eine Weise, dass andere sie dir neiden. Denn Neid schärft die Wahrnehmung der Neider, und zwar für deine schwachen, unvorteilhaften Seiten. Drittens, sei nicht zu großzügig, weil deine Mitmenschen den überschwänglichen Wohltäter fliehen, wie Knigge schreibt, wie man einen Gläubiger flieht, den man nicht bezahlen kann. Sei aber auch nicht zu geizig, da der Geiz, Zitat, jeder Empfindung besserer Art, Freundschaft, Mitleid und Wohlwollen den Eintritt ins eigene Herz verwehrt, wenn sie kein Geld einbringen. Und viertens, insofern, wenn du gelobt und gefallen willst, gib anderen Gelegenheit zu glänzen und sich auszulehren, also sich auszusprechen und darzustellen, natürlich ohne ihnen zu sehr zu schmeicheln, also ohne Falschheit, wohl dosiert, nur ein bisschen, das hat noch keinem geschadet und noch jedem geholfen. Das sind Knigges Grundregeln, an nur wenigen Beispielen, es gibt sie in dem Buch zuhauf erläutert. Diese Regeln für den Umgang ruhen nun ihrerseits wiederum auf zumeist unausgesprochenen Selbstverständlichkeiten des Umgangs auf, deren Befolgung für eine gelingende Teilnahme an ziviler Geselligkeit und damit für das eigene Ansehen unentbehrlich sind. Diese Basics der Manieren sind zwar keine mehr bewusst, aber jeder befolgt sie weniger oder mehr selber und jeder setzt ihre Einhaltung stillschweigend mehr oder weniger beim anderen voraus. Umso unangenehmer muss es auffallen und ein umso schlechterer Eindruck muss aber entstehen, wenn gegen sie verstoßen wird. Hier ein kleiner Ausschnitt aus diesen Selbstverständlichkeiten. Was deine Konversation angeht, so gilt: Sprich nicht zu laut oder zu leise, nicht zu feucht und nicht zur Seite, nicht zu weitschweifig oder zu knapp, nicht zu schnell und nicht zu langsam, nicht zu zahm und nicht zu zotig, nicht zu schlüpfrig und nicht zu spröde, nicht zu ernsthaft und nicht zu komisch, nicht zu hochgestochen und nicht zu derb. Gestikuliere nicht zu doll und zupfe nicht ständig an deinen Gesprächspartnern herum. Halte die Sprechfolgeordnung ein, unterbrich den anderen nicht, sondern lasse ihm Zeit und Atem zum Ausreden. An diesen Beispielen können Sie schon ablesen, worin die Vernunft des Freiherrn von Knigge besteht, also an welchem Kriterium seine belehrende Aufklärung über den Umgang mit Menschen orientiert ist, um diejenige Gewandtheit und Geschmeidigkeit erreichen zu können, die Glanz und Ansehen verleihen. Es ist die Kunst des rechten Maßes, die die Extreme meidet, weder über- noch untertreibt, die weder zu wenig des Guten noch zu viel des Schlechten, sondern zwischen beiden Extremen zu vermitteln weiß. Oder mit einem Wort, es ist die Kunst, die die Mitte zu treffen versteht. Die Mitte aber, das hat der griechische Philosoph Aristoteles in seiner Ethik als das Ziel der Tugend bezeichnet, und auf sie zielt auch Knigges aufklärende Lehre über den Umgang mit Menschen. Die Tugend, schreibt Aristoteles, zielt nach der Mitte, die sittliche oder Charaktertugend wohlverstanden, da sie es mit Gefühlen und Handlungen zu tun hat, bei denen es eben ein Übermaß, einen Mangel und ein Mittleres gibt. Dabei ist die Mitte, die Aristoteles und auch Knigge meinen, immer eine individuelle und überindividuelle Mitte, immer zu ermessen mit Bezug zur eigenen Persönlichkeit und zu den Sitten und Gepflogenheiten einer Gesellschaft, in der man sich bewegt. Es ist die Mitte zwischen Anpassung und Authentizität. Und die Orientierung an dieser Mitte hilft dabei, sich weder zu sehr der Meinung anderer anzupassen, noch auch zu eigensinnig auf der eigenen Sicht der Dinge zu beharren. Und genau diese Vorstellung überträgt Knigge auf sein Thema über den Umgang mit Menschen, zum Beispiel auf die Ehe. Bei der Wahl der Ehefrau und des Ehemannes komme es ganz darauf an, dass Mann und Frau sich Partner aussuchen, mit denen sie nicht zu wenig und nicht zu viel Gemeinsames, nicht zu viel und nicht zu wenig Trennendes teilen sollten. So sollten die Eheleute in den Hauptsachen übereinstimmen, nicht aber in den Nebensachen. Wer sich in jeder Hinsicht gleicht oder angleicht, wird alsbald eine langweilige und öde Ehe führen. Wer aber in den Hauptsachen zu tief differiert, wie in Fragen der Treue oder der Verteilung der Geldmittel oder der Kindererziehung, wird bald eine heillos zerstrittene und schließlich zerrüttete Ehe führen. Wer aber die Differenz in den Nebensachen nicht nur zulässt, sondern bewusst toleriert und sogar wünscht, dem wird es miteinander nie langweilig werden. Hier gibt es Stoff für Meinungsverschiedenheit und Auseinandersetzung, die die Beziehung lebendig halten und auffrischen, weil sie zur Wahrnehmung der Partner zwingen, wie sie sind und nicht wie Mann oder Frau sie sich wünschen oder sie sich aus Gewohnheit vorzustellen belieben, eben doch ganz anders als gewöhnlich, nämlich außergewöhnlich. Die Mitte zwischen Verschiedenheit und Gleichheit, zwischen Konsens und Dissens, garantiere das Glück in der bürgerlichen Ehe. Ich komme jetzt zum Schluss, so langsam 40 Minuten waren das in etwa. Können Sie noch zum Schluss? Also, treffe die Mitte, das ist die Antwort auf die Frage, wie ich mich im Umgang mit meinen Mitmenschen verhalten sollte, sodass ich ein meinen Verdiensten angemessenes Ansehen mitmenschlicherseits erwarten darf. In einer Gesellschaft, in der einer nur so viel gilt, wie er sich geltend macht, in der zwar kein Sein ohne Schein, aber sehr wohl ein Schein ohne Sein zu Ansehen und Erfolg kommen kann, ist es nun nicht leicht, diese Mitte des glücklichen Verhaltens zu ermitteln. Die Mitte im Umgang erfordert, wie gehört, Gewandtheit und Geschmeidigkeit, die in jedem Kreise den richtigen Ton trifft, das für eine Gelegenheit richtige Thema anschlägt und es versteht, mit jedem Menschen das für ihn angemessene Niveau der Konversation zu teilen. Gewandtheit und Geschmeidigkeit haben die vermittelnde Kraft, die einem die gewünschte Geltung, das angemessene Ansehen und Prestige verschafft, die einem für die eigenen Leistungen und Verdienste zukommen. Wie steht es aber nun mit dem Aufklärer selber, müssen wir fragen zum Schluss, wie ist es Knigge selbst gelungen, die schwierige Aufgabe zu meistern, die Mitte im gesellschaftlichen Verkehr zu treffen, also zu geben und zu nehmen, wenn man soll und wie viel man soll und wann und weswegen und wie und wem. Hat Knigge selbst diese Mitte getroffen? War er auf dem gesellschaftlichen Parkett erfolgreich? Antwort: Nein, mitnichten. Knigge selbst gesteht das freimütig ein. Er selber habe in seinem Leben sehr wenig von diesem Geiste gezeigt und auch jetzt, zu dem Zeitpunkt, als er dieses Buch schreibt, sei es für ihn selbst zu spät, sein eigenes Verhalten gemäß den eigenen Lehren zu ändern und zu leben. Ich zitiere: Mein Rücken krümmt sich mit Mühe zu Referenzen. Ich habe nicht viel unnütze Zeit mehr zu verschwenden, die ich preisgeben könnte. Das Wenige, das ich noch in dem Reste meines Lebens auf solchen Wegen erlangen könnte, lohnt die Mühe und Anstrengung nicht, die mich das kosten würde. Und es ziemt den Mann, dessen Grundsätze Alter und Erfahrung befestigt haben, ebenso wenig jetzt erst anzufangen, den Geschmeidigen wie den Stutzer zu spielen. Wenn das aber so ist, was rechtfertigt dann, dass der am Leben gescheiterte Knigge anderen den Erfolg im Leben weisen will? Nun ganz einfach, Knigge weiß es aus eigener bitterer Erfahrung, worüber er zu seinen Lesern spricht und wozu er ihnen raten will. Seine Lehre und seine Belehrung beruhen darauf, dass er selbst viele Fehler gemacht hat, kurz auf dem eigenen Scheitern. Zitat: Habe ich widrige Erfahrungen gemacht, die mich von meiner eigenen Ungeschicklichkeit überzeugt haben, desto besser. Wer kann so gut vor der Gefahr warnen, als der, welcher darin gesteckt hat? Wie ist nun von heute aus dieses Belehrungsprojekt des Freiherr von Knigge einzuschätzen? kann es für uns nach annähernd 235 Jahren noch eine Relevanz beanspruchen oder ist das alles passé? Ist es so, dass nur in Aristokratien allgemein verbindliche Umgangsformen befolgt werden, in Demokratien aber nur der Konformismus des kleinsten gemeinsamen Nenners eines Milieus? Ist es so, dass Umgangsformen überflüssig werden, wo es keine solchen Vorbild- und stilgebenden Oberschichtgesellschaften mehr gibt, sondern nur noch Leistungsgesellschaften, in denen jeder genau so viel Ansehen genießt, wie er es tatsächlich verdient? Ich würde mal wagen, mit Knicke zu antworten, nein. Denn es gibt nicht nur kein Sein ohne Schein, es gibt auch kein gesellschaftliches Sein ohne gesellschaftlichen Schein, nur in Utopia, und daher ist es gerechtfertigt, ihn in die Berechnung mündiger, also vernünftiger Überlegung mit einzubeziehen. Ohne Rücksicht auf den Schein, ohne ein minimales Geschick in der Kunst, sich geltend zu machen, also sich auf andere Menschen einzustellen, ohne sich allzu sehr zu verstellen, wird auch heute kaum einer Erfolg im Beruf oder Glück in der Partnerschaft haben. Aber nicht nur das. Der Schein, weder als Scheinheiligkeit noch als Heiligenschein genommen, sondern als vernünftig bemessener Schein eines Seins, der zwischen den Ecken und Kanten der Authentizität und den Verleugnungen und Entfremdungen unserer Angepasstheit in Mitte hält, kann das Zusammenleben nicht nur angenehmer machen, sondern uns auch lehren, Zitat Knicke, wie der Mensch sich zu verhalten hat, um in dieser Welt und in Gesellschaft mit anderen Menschen glücklich und vergnügt zu leben und seinem Nebenmenschen glücklich und froh zu machen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, wir danken Ihnen, Herr Utz, und halten es wie immer in dieser Runde. Am Ende der Vorträge gibt es immer noch die Möglichkeit für Sie, den Referenten ein bisschen auszuquetschen, zu diskutieren, ganz anderer Meinung zu sein, das höflich vorzutragen oder auch pointiert. Haben Sie Fragen an Herrn Utz? Möchten Sie was anmerken oder diskutieren?
Also was meinen Sie, sind heute Manieren noch gefragt oder mündiger Umgang mit der Maxime von Herrn Knicke, dass einer so viel gilt, wie er sich selber geltend macht, gilt es überhaupt noch in unserer Gesellschaft? Sind wir nicht eine reine Leistungsgesellschaft? Nee, oder? Also ich meine, das sehen wir aus den Medien jeden Tag, Castinggesellschaft, sie lesen überall Artikel, naja, das sind alles irgendwie Windbeutel und Aufschneider, oder? Die sind gut drin, aufzusteigen, angenommen zu werden, gut anzukommen, aber wenn sie dann in dem Job sind, dann schwächeln sie, nicht? So.
Schauen Sie mich an.
Nee, Sie sind ja über jeden Zweifel erhaben, Sie sind ja verbeamtet, oder?
Ja, ja, das ist das Los, ja.
Nein, es gibt ja Knicke für alles. Nicht? Ich habe es in der Ankündigung geschrieben, in der S-Bahn lese ich Knicke für das Verhalten in der S-Bahn. Mhm. Ich meine, die größeren Hotels, das große bei uns in Heidelberg, wo ich wohne, gibt tatsächlich mit dem Namen Knicke Benimmseminare für Kinder, für Sprösslinge, betuchter Eltern und sowas. Es gibt es natürlich, wenn sie aufrücken, Karriere machen wollen und nicht auf dem Parkett laufen, aber auf den Teppichen, die mindestens so dick sind, dann brauchen sie auch diese Umgangsformen. Nicht? Und die Studien aus meinem Fach, ich bin Soziologe, die sich mit den zum Beispiel 100 Spitzenmanagern in Deutschland beschäftigt haben, nicht? Da wird dann geschaut, also wie sind die charakterisiert, welche Merkmale haben die, soziale Herkunft, Bildung und Kompetenzen und so weiter. Und dann sieht man, naja, also es gibt praktisch nur ein Merkmal, was sie unterscheidet von anderen, die ebensolche Bildung, ebensolche Leistungsfähigkeit haben, ebenso viel Motivation und so weiter, was da alles abgefragt wird, außer dass sie eine bestimmte Erziehung haben und ein sogenanntes Auftreten zeigen. Unternehmerischer Optimismus und allgemeine Umgangsformen und sowas, das wird als das Distinktionsmerkmal gesehen, nicht als den entscheidenden, kleinen, feinen, aber unerlässlichen und wichtigen Unterschied, um in so eine Spitzenposition zu kommen. Also das heißt, die Umgangsformen, dieser Esprit de Conduite, von dem der Knigge spricht, hat in bestimmten Regionen eindeutig eine entscheidende Wirkung. Allerdings im Umgang, im täglichen Umgang, ja, da würde ich sagen, haben die Umgangsformen nicht mehr so eine große Bedeutung. In Demokratien weichen sie auf und sie werden durch was anderes ersetzt. Ja. Durch Regelwerke, ja, wenn sie in der Punk-Szene unterwegs sind und
gibt's
oder in der Club-Szene, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, gibt es schon noch.
Ja.
Oder in der Tattoo-Szene zum Beispiel. Also ich meine, ich bin heute gerade mit dem Auto von Meersburg hier rüber gefahren, da war ein junger Mensch in so einem Auto, der war von oben bis unten tätowiert. Ich meine, das ist ja auch ein klares Milieu, da gibt es auch Regeln des Umgangs, nicht? Das ist eine Subkultur, die orientieren sich aneinander, die haben auch eingeschliffene Verhaltensformen, die sie sich identifizieren lässt gegenseitig. Also da gibt es auch sowas, ich weiß nicht, ob es jetzt Knigge für Tattoo-Liebhaber gibt, da gibt es Messen und was weiß ich, was da alles gibt, nicht? Also ein ganzer Markt und da gibt es sowas auch, nicht? Aber es sind eben keine Umgangsformen mehr, die so eine Allgemeingültigkeit haben und vor allen Dingen nicht durch Vernunft begründen, sich begründen wollen, nehme ich mal an, wie der Knigge das macht. Nicht?
Ich würde sagen, es geht andersrum, ne? Über die Ausgrenzung. Also es gibt Verhaltensweisen, mit denen falle ich sozial so auf, dass ich draußen bin. Aber ja, welche ich an den Tag legen muss, um drin zu sein, das ist nicht mehr so klar geregelt.
Ne? Ja. Ja, wenn ich aber dann drin bin, also das wäre, also bei manchen Subkulturen ist es eine Art von Stigma, aber ein selbstgewähltes, eine Selbststigmatisierung schon fast, nicht? Mhm. Wenn sie dann aber in dem Kreis sich selber bewegen, da gibt es bestimmt auch, also Allgemeinplätze, sage ich mal, die geteilt werden, zumindest über die, die draußen sind, also mit Sicherheit, nicht?
Ich meine, wir haben ja hier junge Leute sitzen, die streben ein akademischen Abschluss an, also den höchsten Bildungsabschluss, den man hier in diesem Land erwerben kann, künftige gesellschaftliche Elite. Huch, hätte man ihn vorher sagen müssen. Ja, ist so. Also in 10, 15 Jahren, wenn Sie hier draußen sind, gehören Sie zu denen, die sozusagen Motor der Gesellschaft sind.
In 10, 15 Jahren?
Ja, bis dahin hat man Karriere gemacht.
Ja?
Also bis dahin ist man in den verantwortungsvollen Positionen, wenn man sie denn erreicht. Ja? Ja, sind Sie sozusagen unter dem Knigge-Gesichtspunkt, fühlen Sie sich darauf vorbereitet? Sie merken, wir versuchen mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Frau Oerner, ja, bitte. Versuch es nochmal kurz zu wiederholen. Also die Frage ist, was spielt die Vernunft dafür eine Rolle? Ist es wirklich vernünftig, nach gesellschaftlicher Anerkennung zu streben oder eher nicht? Ja? Kurz, okay.
Ja, das ist eine Voraussetzung, hatte ich ja auch in dem Vortrag, also klar, hatte ich gesagt, aber ist natürlich so viel gesagt worden. dass diese Vernunft inhaltlich leer ist im Grunde. Nicht? Das ist eine Form und die füllt der Knigge jetzt aus mit Voraussetzungen, die er selber nicht mehr hinterfragt. Also der hinterfragt nicht, dass es, ob es ja, ein Wert ist, jetzt gesellschaftlichen Aufstieg zu machen. Das setzt er einfach voraus. Nicht? Also er selber, das ergibt sich auch aus seiner eigenen Biografie. Ich habe ja gesagt, er ist gescheitert. Das heißt, er hat versucht, also an verschiedenen Höfen sowas wie Karriere zu machen und hat das nicht geschafft. Aber er setzt voraus, dass das Bürgertum in Deutschland versucht, also die Aristokraten zu überflügeln, auch hochzukommen. Und er stellt fest, das ist so zersplittert, dieses Deutschland. Es gibt eigentlich keine, wie in Frankreich, so eine allgemeine Kultur. Und er bringt jetzt den Esprit de Conduit, er bringt den Umgang mit den Menschen als seine Lehre an und bietet ihnen das an, um diesen Aufstieg zu machen. Aber das ist natürlich eine Voraussetzung, die er macht, die man so nicht zu teilen braucht. Aber für ihn ist es das Ideal, nicht die bürgerliche Gesellschaft, die er heraufziehen sieht und die diesen Adel ablöst. Aber ohne diesen Esprit de Conduit kann man noch so aufgeklärt sein, kann man die Gesellschaft durch und durch kritisieren, auseinandernehmen, wieder zusammensetzen, aber ohne, dass man sich durchsetzt gegenüber dieser Aristokratie. Und deswegen muss man mit selber Münze zahlen, mit derselben Währung hantieren können, braucht es diese Umgangsform. Und das hält er für vernünftig. Also ein emphatischer Begriff von Vernunft, der mit Sittlichkeit und sowas argumentiert, da kann er nicht mithalten. Das ist also eher so eine Weltklugheit vielleicht, ja, aber mit Sittlichkeit oder mit Moralität hat es weniger zu tun. Ja. Würde ich zuschreiben. Aber er hat den Anspruch als Aufklärer, also er bedient diese Form. Ja, woran liegt es, was sind die Ursachen, wie müsste man sich verhalten, damit man gesellschaftlich erfolgreich ist, also das Ansehen bekommt, was dieses Bürgertum verdient, weil die arbeiten ja, die erwerben als Kaufleute, als Gelehrte und so weiter. Und diese Aristokraten sitzen, das ist seine Erfahrung, wie so eine parasitäre Schicht da oben drauf und profitieren nur davon. Ja. Nee, ja, sagen Sie.
Weil das ist ja verliebt im Sinne von Leistung, weil eigentlich eher nicht. Also, weil dann gäbe es ja noch ganz andere, die das verdienen würden.
Er meint das schon, aber er beschäftigt sich nicht mit den Verdiensten als solchen. Also der
Einkommen meinen Sie?
Bitte?
Nicht dem Einkommen, sondern...
Nicht dem Einkommen, sondern das sind die, das, was jemand erreicht hat in seinem Leben. Also dass er ein erfolgreicher Kaufmann ist und dabei bleibt er stehen. Und er hat diesen erfolglosen Menschen, gesellschaftlich erfolglosen Kaufmann oder Bürger oder Gelehrten im Blick. Und den möchte er dazu bringen, dass er sich elegant, geschmeidig und gewandt verhalten kann, um damit diese Aristokraten als stilgebende, tonangebende Schicht abzulösen. Das ist so seine Zielsetzung.
Dass es ein Vernunftbegriff ist, der sozusagen auf Zweckrationalität aus ist.
Strategisches Handeln, würde ich sagen.
Und nicht sozusagen auf eine generelle Vernunft. Das ist keine Vernunft im kantischen Sinn. Das kann man vielleicht einer Ironie auch darstellen oder ironisch darstellen. Ansehen, Erfolg scheint ein flüchtig Ding zu sein. Von dem Herrn Knigge sprechen wir noch, ne? Zum Beispiel heute Abend. Von den Leuten, denen er in seiner Sicht offenbar nicht das Wasser reichen konnte, deren Erfolge er nicht erreichen konnte, ist mir jetzt nicht unbedingt jemand bekannt aus der Zeit. Also das scheint sich auch zu wandeln oder zumindest Fristen zu unterliegen. Hat man jetzt Erfolg in einer Gesellschaft oder sind zum Beispiel Ideen, die man verkündet, noch diskutierenswert nach 230 Jahren? Hm. Ist das kein Erfolg?
Ja.
Die Frage, also überlegen Sie sich genau, worauf Sie raus wollen.
Das ist so ein Markenzeichen.
jetzt schnell, reich, berühmt oder in 230 Jahren. Nun gut.
Naja, die Frage ist, ob man wirklich, also wenn man das schon voraussetzt, dass gesellschaftlicher Aufstieg, Geld und Ansehen und so weiter erstrebenswert ist, haben Sie völlig recht, wollen wir nicht zu teilen. Ne? Das ist so seine Vorstellung. Also das funktioniert nicht in jeder Gesellschaft so. Ne? Also in Amerika haben Sie da eine viel größere Durchlässigkeit, oder? Würde ich schon sagen, für Leute, die...
Ja, es gibt schon so einen Ostküstenadel, also da muss man
das
auch vorsichtig
schon,
sein.
Ja, okay, wenn man da einheiraten will, dann wird es schwierig.
Genau. Ja. Vielleicht auch ein schönes Kriterium, wo kann ich einheiraten?
Ja, wenn man erfolgreicher Filmschauspieler ist zum Beispiel, kann man einheiraten. Ne? Mhm. Da kann man Gouverneur werden und einheiraten, aber das geht auch wieder kaputt.
Ja. Hm. Ja, bitte.
Mhm. Weil ich darüber nachgedacht habe, ob es nicht heutzutage viel mehr die Möglichkeit gibt, halt irgendwie zu sein oder sein eigenes Denken irgendwie zu produzieren, dadurch, dass es viel mehr Medien gibt. Also man muss jetzt nicht unbedingt, keine Ahnung, groß Werbung für sich machen, aber irgendwie kommt es doch zutage dadurch, dass es zum Beispiel Internet und Blogs oder sonst was gibt, die auch andere. Also, naja.
Nee, absolut, ja.
Inwieweit es dann doch immer noch nötig ist, sich selbst zu umwehren, quasi, oder sich zu verhalten in einer Gesellschaft.
Ja, so eine Anpassung zu machen und die eigene Authentizität aufzuweichen, sozusagen. Nicht? Also, so die Individualisierung wäre so einer der Stichworte, nicht? Die unter anderem genau das verwirklichen hilft, was Sie sagen, nicht? Dass man in diesen Medien relativ gut, aufrichtig, ungeschminkt und unverbildet über sich selber sprechen kann. Nicht? Also da gibt es mit Sicherheit viele Medien, die alle sehr offen und zugänglich sind. Das gab es natürlich auch zu Knigges Zeiten, da hat man Tagebuch geführt zum Beispiel. Aber es war natürlich nicht so, dass, oder Briefe, die Briefliteratur des 18. Jahrhunderts, also wenn Sie da Deutschland schon auch, oder in der Romantik, oder in Frankreich ist es also unübertroffen. Schlimme Liebschaften, kennen Sie das? Dieser Film mit dem...
Gefährliche, meinen Sie?
Bitte?
Gefährliche
Liebschaften, ja, und so weiter. Also da sehen Sie das, wie ausgefeilt das alles ist. Aber das haben Sie heute natürlich über diese Blogs wahrscheinlich in viel größerem Umfang. Aber wenn Sie jetzt in eine Sphäre eintreten, also der Berufsarbeit, ich mal vorsichtig sagen, selbst in unserem Milieu, wo ja doch sehr große Freiheit für die persönlichen Grillen und Idiosynkrasien da sind, nicht? Selbst da gibt es natürlich Zwänge, wo das Sein nicht gezeigt werden darf, sondern der Schein helfen muss. Nicht? Ist ja nicht nur was man jetzt moralisch verwerflich finden muss, sondern das hilft ja auch, also mit Leuten zum Beispiel zurechtzukommen, deren Sein mich gar nicht interessieren braucht oder was mich auch gar nicht interessieren will, was mit denen ist. Also sobald Sie in einen Beruf eintreten, in einem Kollegium arbeiten, wo es auch immer ist, dann können Sie nicht einfach so sein, wie Sie sind. Nicht? Dann können Sie nicht sich selber thematisieren in der Art und Weise, wie Sie es in einem intimen Blog machen können. Also da würde ich sagen, da müssen Sie im Gegenteil sehr den Schein bedienen. Sie brauchen nur die Annoncen sich anzuschauen in der FAZ oder in der Zeit. Also wenn Sie da die ganze Litanei von Kriterien anschauen, die Sie erfüllen müssen, also die entsprechen nicht dem Sein, was Sie meinen, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Nicht? Das ist ein anderer Fall. Also insofern denke ich schon, dass man ohne den Schein gar nicht durchkommt, sein Leben nicht machen kann. Also sobald es in Routinen und in beruflichen Kontexten sich abspielt, das Sein, dann kommt es ohne den Schein nicht aus. Selbst in der DDR, nicht, was soll ich das mal so sagen, da gab es Manierenbücher, nicht, wo man also versucht hat, das zu sagen, wobei der Schein da eigentlich überflüssig war. Also man konnte keine Karriere groß machen, natürlich in der Partei konnte man das machen, aber auch da sehen Sie, dass es ohne Schein kaum geht. Ist das eine befriedigende Antwort auf Ihre Frage? Oder Sie würden aber sagen, wenn Sie sind in einer Lebenssituation, wo Sie einfach dem Sein auch Raum geben können, was ja auch toll ist, dass Sie sich selber erfahren, dass Sie in der Kommunikation, im Austausch mit anderen über Blogs sich selber gut thematisieren können, das ist ja toll. Nicht? Aber sobald Sie dann in einem, ich weiß nicht, was Sie studieren, Architekturbüro oder wo sitzen und dann mit dem Kunden zum Beispiel zu verhandeln haben, werden Sie kaum, wenn Ihr Sein mal so ist, dass Sie keine gute Laune haben oder irgendwie schlecht drauf sind oder irgendwie schlecht geschlafen haben, dann werden Sie das verbergen. Sind Sie froh, wenn Sie den Schein haben, um zurechtzukommen?
Sie wollen es nochmal präzisieren oder nachfassen? Sie setzten gerade an.
Ja.
Irgendwie, außer man war halt in bestimmten Gesellschaften, wo man.
Ja.
Das ist einfach. Aber ich glaube, also ich bin Kommunikationsdesignerin und natürlich geht es da sehr viel um Schein, aber gleichzeitig, um mal zu den Manieren zu kommen,
ja.
Und hier, glaube ich, die meisten Nachteile haben, in den Arbeitsschichten.
Was glauben Sie, wieso das so ist?
Weil es unter uns sehr viele extrovertierte Individuen gibt.
Ja. Und ist das so, hat es was mit etwas Künstlerischem zu tun wahrscheinlich, oder? Das ist so in unserer Gesellschaft, die, wie Sie schön sagen, die größten Narrenfreiheit da genießen. Ne? Da ist es ja gefragt, ohne diese Ausdeutung und, oder wie soll ich sagen, die Kultivierung ihrer ganz speziellen Eigenarten und Eigenheiten und Ideen und Spontanitäten und das, was ganz sozusagen das Gold ist ihrer Persönlichkeit. Und das kommen sie ja gar nicht auf diesem Markt, wo ständig Einfälle und geniale Ideen gebraucht werden, kommen sie gar nicht vorwärts. Ne? Weil irgendwas, was sich gleicht, ist ja schon, kann man schon in die Tonne kicken. Ne? Müssen sie immer was ganz Besonderes haben. Ganz schlecht, ne? Also das Mittelmäßige ist das Letzte, ne?
Ja, genau. Ich glaube, wir müssen wahrscheinlich mal in unserem Seminar dann darüber reden, was die Annahmen der Designer und die Vorstellungen Designer von ihrem Metier sind und was in der Realität in dem Metier läuft. Da sehe ich doch kleine Brüche zu dem, was Sie gerade sagen. Es gehört natürlich zu dem Entwurf des Selbstbildes, ja, sich als Individualist darzustellen und so weiter. Nur, bitteschön, dann, wenn Sie erfolgreich sind als Designer, bedienen Sie den Massenmarkt. Hm? Natürlich immer mit ganz außergewöhnlichen Entwürfen. Ne? Nun denn, an der Stelle bietet es sich vielleicht an, Josef Albers zu zitieren, ein Bauhauskünstler und Professor, der mal sagte, nur der Schein trügt nicht. Ich reiche noch eine Aufklärung hinterher. Ich habe mal wieder vergessen, weil ich das jetzt schon so lange hier mache, zu sagen, wer ich bin. Mein Name ist Volker Friedrich. Ich habe das Vergnügen für Sie, diese Reihen zu organisieren und bin an dieser Hochschule Professor für Schreiben und Rhetorik und lehre bei den Kommunikationsdesignern. In der nächsten Woche, hoffe ich, mögen Sie wiederkommen. Da wird vortragen Ernst-Peter Fischer. Und er wird uns mit einem Leben im Modell der Kunst in Berührung bringen und etwas über die Romantik erzählen. Ich hoffe, Sie sind wieder dabei. Schönen Abend Ihnen. Und danke, Herr Lutz.